Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Bei uns geht es jetzt weiter im Buch der Offenbarung. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Was geschieht, wenn Jesus wieder sichtbar auf der Erde erscheinen wird? Darum geht es in dieser Sendung zum 19. Kapitel der Offenbarung. Spätestens seit der Himmelfahrt von Jesus hat die letzte Zeit der Menschheitsgeschichte begonnen, die Endzeit. Und die christlichen Gemeinden müssen von Anfang an Verfolgungen erdulden. Sie sind ein Kennzeichen der Endzeit, so hatte es Jesus angekündigt. Auch mehr als 60 Jahre nach seiner Himmelfahrt, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, werden die Gemeinden des Messias verfolgt. Deshalb wendet sich Jesus noch einmal in einer sehr ausführlichen Offenbarung an einen seiner ältesten Freunde und Nachfolger, an Johannes. Jesus enthüllt dem alten Apostel, was alles während der Endzeit geschieht, auch in der unsichtbaren Welt Gottes, in jenem Bereich der Wirklichkeit, den die Menschen nicht wahrnehmen können. Denn was sich hinter den Kulissen der sichtbaren Welt ereignet, ist für jeden ermutigend, der an Jesus Christus glaubt. So bekommt Johannes einen Blick in den himmlischen Thronsaal und sieht, Gottes Thron ist nicht verwaist. Im Gegenteil, der lebendige Gott regiert von dort aus alles, was im Himmel und auf der Erde geschieht. Nicht der Kaiser in Rom ist Herr und Gott. Nein, das ist nur der Gott Israels, und der ist der Allmächtige, den niemand aufhalten kann. Außerdem gibt Gott seinem Sohn Jesus Christus alle Macht über Himmel und Erde. Und so führt der Gottessohn, der sich in den Visionen oft als das geopferte Lamm zeigt, die gesamte Weltgeschichte ihrem Ende entgegen. Selbst der Teufel und sein erster Diener, der Antichrist, können nur dann zur Tat schreiten, wenn Jesus ihnen das gestattet. Gott der Allmächtige und sein Sohn Jesus, sie haben alles fest in der Hand. Dabei macht Johannes von Anfang an das Ziel des gesamten Buches deutlich, nämlich der Tag, an dem Jesus erscheinen wird, und zwar sichtbar für die ganze Welt. An diesem Tag setzt er das Reich Gottes ein für allemal durch, gegen alle Widerstände. Denn diejenigen, die ihm nicht geglaubt haben, werden an jenem Tag von ihm gerichtet. Aber die Nachfolger des Messias, sie werden an diesem Tag jubeln, sich freuen und fröhlich sein. Denn nun dürfen sie den sehen, auf den sie gehofft haben. Und Legionen von Engeln werden im Himmel mit der Jesusgemeinde das große Halleluja singen. Lobet den Herrn. Von diesem großen Halleluja-Jubel im Himmel war in der letzten Sendung bereits die Rede, zu finden im Buch der Offenbarung im Kapitel 19. Von diesem großen Halleluja aus geht es jetzt weiter. Ich lese dazu aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 19, die Verse 11 bis 16. Da heißt es: Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Soweit die Verse 11 bis 16. Mit der vorangegangenen Textpassage, dem dreifachen Gotteslob im Himmel, leitete Johannes einen ganz neuen Abschnitt ein, den letzten großen Teil des Buches der Offenbarung. Dabei hat diese vorangegangene Textpassage mit dem vierfachen Halleluja einen klaren Bezug zur Vision vom Gericht über die Hure Babylon. Doch nun scheint das Thema Babylon endgültig abgeschlossen zu sein, denn ab sofort ist davon keine Rede mehr. Der jetzige Abschnitt knüpft aber ebenfalls an die Gerichte der sieben goldenen Schalen an. Das zeigt sich sehr deutlich bei einem Blick auf die Vision von der sechsten Gerichtsschale. Dort schart der Antichrist die Könige der ganzen Welt mit ihren Armeen um sich, und zwar für seinen Krieg gegen den lebendigen Gott. In dem Abschnitt hier hören wir davon, wie jene antichristlichen Heere auf den sichtbar wiederkommenden Messias treffen, auf Jesus Christus. Damit wird klar, auch dieser letzte große Teil der Offenbarung ist eine vertiefende Ergänzung zu der Reihe von den sieben goldenen Gerichtsschalen. Nach der gebührenden Einleitung dieses Abschnitts mit dem dreifachen Gotteslob im Himmel und dem vierfachen Halleluja auf den allmächtigen Gott beschreibt Johannes wieder, was er sieht. Dann sah ich den Himmel geöffnet, so in Vers 11. Hier schildert Johannes die vollkommene Öffnung des Himmels. Zu Anfang sah er lediglich eine geöffnete Tür im Himmel, danach bereits den geöffneten Tempel Gottes im Himmel. Und schließlich sah der Prophet den geöffneten Tempel, doch diesmal von seinem innersten Wesen her als die Stiftshütte, das Zelt Gottes. Denn diese verkörpert Gottes innige Gemeinschaft und Treue zu seinen Leuten wie nichts anderes. Johannes erblickt also bei jeder weiteren Öffnung im Himmel eine fortschreitende Steigerung. Immer näher führen sie an Gott selbst heran. Und nun, im Vers 11 dieses Abschnittes, bekommt Johannes den gesamten Himmel geöffnet zu Gesicht. Alle Türen und Tore der sonst unsichtbaren Welt Gottes stehen nun sperrangelweit offen. Und dies geschieht offensichtlich noch innerhalb der Menschheitsgeschichte, denn alle ausstehenden Gerichte folgen erst noch. Jene Worte aus Vers 11, dann sah ich den Himmel geöffnet, geben das gesamte Thema des Abschnitts wieder. Denn mit der rückhaltlosen Öffnung des Himmels zeigt sich nun Gott selbst in all seiner Heiligkeit, Liebe und Macht. Die Erlösung am Ende der Zeit steht jetzt unmittelbar bevor, genauso wie Gottes gerechtes Gericht. Johannes fährt fort in Vers 11 und siehe, da war ein weißes Pferd. Kombiniert mit den Worten unmittelbar zuvor ergibt sich eine sehr feierliche Betonung dessen, was Johannes in Vers 11 beschreibt. Das klingt dann so, dann sah ich und siehe. Mit dieser Verdoppelung des Tätigkeitswortes »sehen« hat Johannes schon öfter besondere Ereignisse im Buch ehrfürchtig hervorgehoben. In Vers 11 beschreibt Johannes zunächst einmal das Umfeld eines Wesens, das er in der Vision erblickt. So verfuhr er schon öfter. Demzufolge spricht er zuerst von dem weißen Pferd. Im Gegensatz zu seinem Einzug in Jerusalem reitet der Messias jetzt nicht auf einem Esel. Dort kam Jesus, um zu sterben. Hier verfolgt er nun ein anderes Ziel, obwohl er selbst natürlich derselbe ist. In der Antike ritten Könige auf Pferden, und zwar vor allem in die Schlacht. Und die Farbe Weiß zeigt eindeutig an, sein Reiter kommt als siegreicher Feldherr, der seinen Triumph nicht verbirgt. Das weiße Pferd ist ein absolutes Machtsymbol. Und infolgedessen kann sein Reiter nur der unangefochtene oberste Machthaber sein. Vier Namen trägt der siegreiche Reiter. Den ersten nennt Johannes in Vers 11. Der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Diese doppelte Bezeichnung umschreibt die Bedeutung des hebräischen Begriffs Amen. Jesus hat sich ja bereits der Gemeinde in Laodicea mit diesem Namen vorgestellt. Da hieß es, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Dort bezog er seine Treue auf seinen Opfertod am Kreuz. Wahrhaftiger und zuverlässiger kann niemand lieben, als für die Geliebten sein Leben zu lassen. Der triumphierende Feldherr ist niemand anderes als der Gekreuzigte. Doch nun kommt seine große Liebe zusammen mit seiner unendlichen Macht daher. Diese Macht wischt alle Widerstände gegen Gott zur Seite. Und nun richtet der Messias alles Unrecht, das seine Leute erleiden mussten. Darauf verweist die Formulierung in Vers 11, und er richtet in Gerechtigkeit. Im Alten Testament kommt diese Formulierung immer wieder vor. Dort verhilft Gott den Benachteiligten und Ausgebeuteten zum Recht, und zwar gegen ihre Unterdrücker, die das Recht mit Füßen getreten haben. Daher die jubelnde Freude, wenn vom kommenden Richter der ganzen Erde die Rede ist. Denn er hilft gegen die, die Unrecht tun. Er schafft Heil und verurteilt die Gottlosen und Frevler zur ewigen Vernichtung. Jene verheerende Seite der Gerechtigkeit des erwarteten Richters findet sich in Vers 11 im letzten Hinweis auf den Reiter. Und er führt Krieg. Jesus betonte bei seinem ersten Kommen, er sei nicht in die Welt gesandt worden, um die Welt zu richten. Vielmehr solle die Welt durch ihn gerettet werden. Doch nun hat Gott ihm das Gericht übertragen. Retter und Richter sind somit eine einzige Person. Deshalb gibt es niemanden mehr, der seine Urteile anfechten könnte. Und wer aus Furcht vor dem Richter flieht, kann keinen anderen mehr finden, der ihn retten könnte. Hierher gehört auch die Rede vom Zorn des Lammes. Der Retter, der sich geopfert hat, also das Lamm, ist nun auch zum Richter geworden, der die gerechten Urteile jetzt vollstreckt. Der gekreuzigte Messias tritt jetzt also als Richter auf, wenn er aus dem geöffneten Himmel heraus erscheint. Das lässt die folgende Schilderung in Vers 12 ebenfalls erkennen. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Dieser Flammenblick des Messias, der alles und jeden durchdringt, galt zu Anfang des Buches seinen Gemeinden. Doch nun durchleuchtet er damit die ganze Welt. Niemand kann vor diesem unbestechlichen Blick des Richters der Welt irgendetwas verbergen. Weiter berichtet Johannes, auf seinem Kopf trägt er viele Diademe. So in Vers 12. Das Diadem, so heißt es hier wörtlich, war im Altertum das Zeichen der königlichen Würde. Es war eine Art Stirnreif, weshalb die Übersetzung mit Krone meist ein anderes Bild in uns hervorruft. Der Teufel wartete in der Gestalt des großen roten Drachen noch mit 7 Diademen auf, und das Tier, seine teuflische Ausgeburt, gar mit deren 10. Doch der Messias ist beiden auch in der Königswürde weit überlegen. Denn die zahlreichen Diademe auf seinem Kopf zählt Johannes erst gar nicht, so viele sind es. Er ist der Herrscher, dessen Königswürde von niemandem überboten werden kann. Entsprechend heißt es später, er ist der König der Könige. In Vers 12 heißt es, er trägt einen Namen, vermutlich auf ein Stirnband geschrieben, den niemand kennt, nur er selbst. Schon in seiner Nachricht an die Gemeinde in Philadelphia sprach Jesus von seinem eigenen neuen Namen. Hier in Vers 12 trägt er ihn, doch Johannes kennt ihn offenbar noch nicht. Wenn Jesus am letzten Tag der Weltgeschichte tatsächlich aus dem geöffneten Himmel heraus erscheinen wird, dann wird wohl auch dieser Name enthüllt. Zur Kleidung des Messias erwähnt der alte Apostel in Vers 13, bekleidet ist er mit einem blutgetränkten Gewand. Johannes schildert hier, wie der Messias erscheint. Deshalb handelt es sich bei dem Blut seines Gewandes offenbar nicht um das Blut seiner Feinde, denn die hat er noch nicht gerichtet. Davon schreibt Johannes erst später. Der königliche Reiter kommt daher wohl schon aus dem Himmel mit seiner blutdurchtränkten Kleidung. Dann handelt es sich offensichtlich um sein eigenes Blut, das er vergossen hat, um viele Menschen für Gott freizukaufen. Der Richter der Welt, der hier kommt, ist das geopferte Lamm. Nachdrücklicher kann Jesus das in dieser Vision wohl kaum darstellen. Das führt Johannes zum dritten Namen des Menschensohns. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Diesen Namen kennen Christen schon aus anderen Schriften des Apostels Johannes. Da verkündigt der frühere Fischer, Jesus ist das ewige Wort in der Gegenwart Gottes. Und dieses Wort ist Mensch geworden, und wir haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen und erkannt. Er ist der einzigartige Sohn des Vaters. Der Mensch gewordene Sohn ist das Wort. Der Messias, der nun erscheint, ist das eine Wort Gottes, durch das Gott sich ganz und gar mitgeteilt hat. Es gibt keine weiteren Worte Gottes, durch die er uns noch mehr mitzuteilen hätte. Auch jener höchste Herrscher wird begleitet von einem Gefolge. Hören Sie dazu Vers 14. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie waren in weißes, reines Leinen gekleidet. Johannes erblickt hier wohl himmlische Heere. Und sie stellen das Gegenstück dar zu den Heeren der irdischen Könige, die der Antichrist um sich geschart hat. Im Alten Testament sind die Heere des Himmels Sternenheere oder Heere von Engeln. Weil die Bekleidung der Himmelsheere in Vers 14 dem Hochzeitskleid der Braut in Vers 9 weitgehend gleicht, sehen manche hier auch die vollendete Gemeinde, die ihrem Herrn nun aus dem Himmel auf die Erde folgt. Das Erscheinen des Messias wird im Neuen Testament immer wieder angekündigt. Doch stets ist davon die Rede, dass er dabei von Engeln begleitet wird. Natürlich gilt aber auch, die Jesusgemeinde wird ihrem erscheinenden Herrn von der Erde aus entgegengerückt und nimmt sogleich den Platz an seiner Seite ein. Doch diejenigen, die aus dem Himmel heraus mit dem Messias erscheinen, das sind wohl Legionen von Engeln. Und dabei spiegeln sie offenbar vor allem die himmlische Herrlichkeit ihres Herrn mit ihrer weißen, reinen Kleidung. Jedenfalls erwähnt Johannes nichts von Waffen oder dergleichen. Das Gefolge des kommenden Messias ist offensichtlich nicht für einen kriegerischen Einsatz gerüstet. Und wie steht es mit ihrem Anführer? Hören Sie dazu aus Vers 15. Aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Das klingt im ersten Moment ganz nach einer eindrucksvollen Bewaffnung. Aber Jesus greift hier einen Satz aus dem Buch Jesaja auf, aus der Prophetie über das Friedensreich des Messias. Der Messias, der aus dem offenen Himmel erscheint, schlägt jeden Aufstand gegen Gott nieder, und zwar mit dem gerechten Urteil, das aus seinem Mund ergeht. Und dieses Urteil wird er auch vollstrecken, was die Gottlosen zu Recht das Leben kosten wird. So erklärt sich auch dieses etwas merkwürdige Bild vom scharfen Schwert, das aus dem Mund des Menschensohns hervorgeht. Auf dem Schlachtfeld schwingt der Krieger sein Schwert mit der Faust, so aber nicht der Messias in Vers 15, denn sein Schwert ist das richtende Wort Gottes. So weist das Schwert in Vers 15 nicht auf das Schlachtfeld, sondern zum Ort des letzten und endgültigen Gerichts. Diese Aussage wird in Vers 15 noch doppelt untermauert. Es heißt ja weiter, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Beide bildhaften Reden beziehen sich ebenfalls auf das endgültige Weltgericht, dem niemand entrinnen kann, wenn er nicht an den Messias Gottes glaubt. Bleibt noch ein letztes, das Johannes von dem erscheinenden Christus schaut. In Vers 16 heißt es, und auf dem Mantel, und zwar auf seinem Schenkel, stand ein Name geschrieben. Auf einer Stelle des Mantels, die weithin gut zu sehen ist, erspäht Johannes den letzten Namen des Messias, der einem Triumphgesang gleichkommt. König der Könige und Herr der Herren. Es ist Jesus, das Lamm, der diesen Namen der allerhöchsten Herrscherwürde trägt, für jedermann sichtbar auf seiner Kleidung. Und mit dem ganzen Anspruch dieses Titels erscheint der Messias jetzt allen Königen der Erde, die sich mit ihrer ganzen militärischen Macht um den Antichristen versammelt haben. Jetzt duldet der Gottessohn keinen Widerspruch mehr. Und es gibt kein Knie, das sich nicht vor ihm beugt. Aber auch schon heute ist Jesus der allerhöchste König. Mit seinem Erscheinen am letzten Tag der Weltgeschichte wird das nur für alle sichtbar, was er seit seiner Kreuzigung schon ist. Und jeglichen Widerstand bricht er dann allein mit seinem Erscheinen in einem einzigen Augenblick. Das zeigt sich unverkennbar im folgenden Abschnitt, den Versen 17 bis 21. Sie lauten, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen. Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Wie zu Anfang schon erwähnt, diese Verse 17 bis 21 knüpfen an die Vision von der sechsten Gerichtsschale an. Dort schart der Antichrist die Könige der ganzen Welt mit ihren Armeen um sich für seinen Krieg gegen den lebendigen Gott. Und hier hören wir nun davon, wie jene antichristlichen Heere auf den Messias treffen, der jetzt erscheint als der höchste König und Herr. Deshalb verstehen manche Ausleger diesen Abschnitt als die Schlacht von Harmageddon. Denn so wird dort der Ort genannt, an dem der Antichrist seine Heere versammelt. Harmageddon ist also der Sammelplatz. Aber der Ort, an dem Jesus mit dem Antichristen und seinen Heeren zusammentrifft, dieser Ort wird nirgends benannt. Vermutlich auch deshalb, weil es in der Vision der Verse 17 bis 21 im Grunde genommen gar keine Schlacht gibt. Auch wenn die Vision die drastische Bildsprache einer Schlacht aufgreift. Die Vision beginnt mit den Worten in Vers 17: Dann sah ich einen Engel, der in der Sonne stand. Er rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen. Der Engel steht hoch oben am Himmel. Dort kann ihn jeder sehen und hören. Und von dort ruft der Gottesbote laut die großen Vögel zusammen, also die Adler und Aasgeier. Denn die sind es, die hoch am Himmel fliegen. Ausdrücklich betont Johannes, dass der Engel alle diese Raubvögel herbeiruft. Das ist ein erster Hinweis darauf, wie viel Fleisch es zu fressen geben wird. Das Fleisch der vielen Menschen, die in der bevorstehenden Schlacht fallen werden. Ein hartes Bild, das die Vision schon hier andeutet. Weiter heißt es in Vers 17, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes. Auch die antichristlichen Heere wurden versammelt. Der Abgesandte des Himmels sammelt jetzt das Gegenstück zu ihnen. Der erscheinende Messias siegt, das steht von vornherein fest. Und zwar so absolut sicher, dass Gott bereits vor dem Kampf die gefiederten Totengräber herbeiruft, die sich der Toten der feindlichen Armeen annehmen. Doch natürlich begraben die Vögel ihre Beute nicht, sie fressen ihr Fleisch. Das ist das große Mahl Gottes, zu dem die Aasfresser nach Vers 17 gerufen werden. Ein grausiges Bild für ein ehrloses Ende. Auch wenn die sprichwörtliche Bildsprache der Vision nicht wörtlich so umgesetzt wird. Doch wer sich gegen Gott erhebt, der wird von ihm gerichtet. Und den erwartet ein furchtbares Ende. Johannes sieht nun, wie die beiden Heerlager aufeinandertreffen. Dann sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem Krieg zu führen, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. So Vers 19. Die Gefolgschaft des Tieres, des Antichristen, ist bereit für die Schlacht, fest entschlossen, den Messias endlich loszuwerden. Aber der Kampf findet gar nicht statt. Die feindlichen Armeen marschieren zwar auf, doch allein durch sein Erscheinen wandelt der Gottessohn die ganze Szenerie um. Hier findet keine Schlacht statt, sondern sein Gericht. Und die Urteile werden auf der Stelle vollstreckt. Dazu Johannes in Vers 20. Aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet. Der Antichrist, die grausame Bestie, wird einfach gepackt. Ebenso der Lügenprophet. Es gibt keinerlei Widerstand. Sie werden einfach weggebracht, wie erschlaffte Puppen. Schon am Anfang der Offenbarung hieß es, wenn Jesus in seiner Macht am Ende der Tage erscheinen wird, werden seine Feinde voller Entsetzen aufschreien, sobald sie ihn nur erblicken. Wenn Jesus am Ende der Menschheitsgeschichte erscheint, zieht er nicht in die Schlacht. Mit seiner Kreuzigung hat er bereits alles vollbracht, jeden Feind besiegt. Endgültig. Es bleibt Jesus nur noch, die Urteile gegen seine Feinde zu vollstrecken. Und dazu genügt sein Anblick. Das Urteil gegen die beiden Rädelsführer wird augenblicklich ausgeführt. Lebendig wurden beide in den Feuersumpf geworfen, der mit Schwefel brennt. So Vers 20. Die beiden Büttel des Teufels werden sofort ihrem endgültigen Schicksal ausgeliefert. Der Feuersumpf in Vers 20 taucht nun in den Visionen vom endgültigen Gericht immer wieder auf. In der Offenbarung bezeichnet er den Ort der ewigen Verdammnis, aus dem niemand mehr zurückkehrt. Wir werden später noch mehr darüber hören. Von den antichristlichen Heeren heißt es in Vers 21, die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund des Reiters kam, und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch. Aus der Vision zuvor ist deutlich geworden, das Schwert aus dem Mund des Messias ist sein Richterspruch. Sein Gerichtsurteil tötet diejenigen, die gegen ihn gelebt haben. Und ihr Tod ist eine einzige Schmach. Sie werden von Vögeln gefressen. Auch wenn der Antichrist und sein Propagandaminister diese Menschen verführt haben, Jesus verurteilt sie für das, was sie selbst angerichtet haben. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel zum Buch der Offenbarung. Die Fortsetzung können Sie in der nächsten Folge hören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und seien Sie Gott befohlen.